Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Sportseele. Heute mit der nächsten Interview-Episode. Mein heutiger Gast ist Vanessa Wagner. Sie ist psychologische Gesundheitsberaterin und Human Design-Expertin, vor allem auch mit dem Schwerpunkt der Darmgesundheit. Vanessa, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo Tim und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und Vanessa, du hast auch noch mal kurz die Möglichkeit, dich vorzustellen, um damit Zuschauerinnen und Zuhörer einfach auch wissen, mit wem ich denn hier heute spreche, wer Vanessa ist, was die Geschichte von Vanessa ist, wie sie zu den Titeln, sage ich mal, die ich eben am Anfang erwähnt habe, gekommen ist. Und ja, anhand von kleinen Lebensstationen sehr gerne.
Mein Name ist Vanessa, ich bin 30 Jahre jung und komme ursprünglich aus der Chemie. Ich habe mit 22 Jahren dann meine erste chronische Krankheit diagnostiziert bekommen. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich nie wirklich mit dem Thema Krankheit in Berührung gekommen und schon gar nicht auf mich bezogen. Also ich hatte immer das Bild von mir, dass ich mich gesund ernähre und dass ich eigentlich nicht krank werden kann. Und dann kam mit 22 so der Schlag ins Gesicht. Ich bin auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt worden, dass auch ich krank werden kann. Und die Diagnose, die ich damals bekommen habe, das war Endometriose. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich halt wirklich nur Menschen bzw. Frauen, die aufgrund dieser Krankheit nicht schwanger werden konnten. Und für mich steht seit eh und je fest, dass ich auf jeden Fall Familie haben möchte. Und das war zu dem Zeitpunkt wirklich sehr schlimm für mich. Also ich konnte mich im ersten Moment, ich konnte es gar nicht annehmen. Gar nicht annehmen, dass ich auf einmal eine chronische, unheilbare Krankheit habe, die aus ärztlicher Sicht für immer bleibt. Mir konnte niemand sagen, was die Ursachen sind oder waren, was für mich super schlimm ist, denn ich kenne das aus meiner Ausbildung zur Chemielaborantin. Ich habe immer gefragt, warum ist das so? Und habe nie aufgegeben, bis ich dann eine Antwort hatte. Und dann bekommst du eine Krankheit diagnostiziert und du fragst, warum, und du bekommst keine Antwort. Ursachen sind ungeklärt und die einzigen Möglichkeiten, die man mir damals gegeben hat, was ich machen kann, entweder ich nehme mein Leben lang Tabletten oder ich werde schwanger. Aber mit 22 war die Schwangerschaft noch kein Thema und dann habe ich wieder angefangen, die Pille damals zu nehmen. Also ich hatte zwischenzeitlich noch andere Medikamente genommen, die ich psychisch aber überhaupt gar nicht vertragen habe. Und ich bin genau auch zu dem Zeitpunkt mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen. Und er war es damals, der gesagt hat, okay, die Tabletten, die tun dir überhaupt gar nicht gut. Ich selber habe das gar nicht gemerkt. Also ich habe diesen Zusammenhang zu Beginn gar nicht gesehen. Und er war es dann, der gesagt hat, okay, mit diesen Tabletten funktioniert es gar nicht. Wir springen wieder zurück auf die Pille, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich auch definitiv klar, okay, wenn mir kein Arzt weiterhelfen kann, da muss ich selbst auf die Suche gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Zuerst für mich persönlich, also ich habe mich mit ganz, ganz vielen Themen auseinandergesetzt, angefangen bei der Ernährung, bin dann über den Rüdiger Dahlke zu diesen ganzen psychologischen Themen, ne, Thema Weiblichkeit, was bei der Endometriose ja auch eine Rolle spielt und so weiter und so fort, hatte da auch ein paar Augenöffner und bin dann aber zuerst bei der Ernährung stecken geblieben, ich drücke es mal so aus, und das hat mich total fasziniert, also was da alles möglich ist, wie viel man mit der Ernährung machen kann. Und habe dann beschlossen, okay, das könnte man vielleicht auch beruflich anwenden. Habe dann eine Weiterbildung zur zertifizierten Ernährungsberaterin gemacht, habe mich dann neben meinem Hauptberuf selbstständig gemacht, hatte dann auch die ersten Kunden und habe dann ganz schnell festgestellt, dass es in erster Instanz gar nichts bringt, den Menschen zu erklären, was sie essen sollen, vielleicht auch noch, wann sie essen sollen, weil andere Themen viel mehr im Fokus standen. Und dann habe ich überlegt, was ich machen kann, weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne hilft, wo es geht. Und ich sehe auch viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das kompensieren? Und bin dann auf den Studiengang Gesundheitspsychologie gestoßen. Und ja, das hat mich direkt fasziniert. Ich habe gedacht, perfekt, das passt, weil der Mensch an sich mich total fasziniert. Also angefangen von der psychologischen Ebene bis hin zur körperlichen Ebene ist der Mensch ja wirklich ein unfassbares Wunderwerk. Und genau, die Entscheidung habe ich dann vor circa 3 Jahren getroffen und befinde mich jetzt quasi in den letzten Zügen meines Studiums. Genau, das soweit zu meinem Weg. Ich glaube, ich habe die Frage damit beantwortet.
Ja.
Oder, Mich
Ja,
ist nur
super.
interessiert.
Super.
Okay.
Ja, erstmal danke für das Teilen auch deiner Geschichte. Und ja, ich muss sagen, man sieht schon die Leidenschaft von dir. Wenn wir uns gerade hier auch zum ersten Mal sehen, das merkt man auf jeden Fall. Ja, dass du ja vor Freude auch oder Freude versprühst auf jeden Fall in diesen Themen. Und ja, was mich aber nochmal zu deiner Geschichte interessiert, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar Chemielaborantin. Okay. Erstmal sicherer Job und ja, ich glaube, aber dann ja den Weg zu gehen, sich selbstständig zu machen, das macht nicht jeder. Und da möchte ich einfach noch mal tiefer reingehen und ja dich noch mal fragen, warum genau hast du dich denn entschieden, deinen sicheren Job zu dem Zeitpunkt, nehme ich an, als Chemielaborantin zu verlassen und ja auch die Welt zu bereisen, was ich auch gesehen habe tatsächlich. Und ja, nimm uns da einfach gerne noch mal in den Reifprozess deiner Gedanken ein bisschen mehr mit.
Okay. Also ich habe einen Realschulabschluss. Ich war damals 16 und ich hatte damals einen Mathelehrer, der mir gesagt hat, mit einem Uni-Abschluss verdient man, oder mit einem Schulbankdrücken, irgendwie so hat er es ausgedrückt, verdient man kein Geld. Damit kann man die Brötchen nicht bezahlen. Also es muss auf jeden Fall eine Ausbildung her. Das ist so das Fundament, das braucht jeder. Und das hat sich irgendwie ein bisschen in meinen Kopf gesetzt. Also bin ich nach der Ausbildung, also nach der Realschule, dann auf die Suche nach einer Ausbildungsstelle gegangen. Und für mich war klar, dass ich nichts machen möchte, was irgendwie jeder macht. Also ich habe dann auch überlegt, okay, was macht mir Spaß in der Schule? Und das waren da tatsächlich Mathe und Chemie. Und bin auch dann so auf den Beruf des Chemielaboranten gestoßen. Und Chemie fasziniert mich wirklich bis heute. Also die ganzen chemischen Prozesse auch im Körper. Nur habe ich den Chemielaboranten im Bereich Metall gemacht. Ne? Also es hat weniger, es ist nicht die Biopsychologie, Biochemie, die man aus dem gesundheitlichen Bereich kennt, sondern eher so in Richtung Industrie. Und ich war da auch lange Zeit sehr glücklich. Also es waren wirklich ein paar sehr spannende Themen dabei. Ich habe in der Zwischenprüfung Aspirin hergestellt und auch mit der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, dass ich ja begonnen habe, mich nach und nach mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen. Konnte ich das später verknüpfen. Also in der Ausbildung habe ich dann zum Beispiel auch Aspirin hergestellt, ein simples weißes Pulver, das Kopfschmerzen lindert. Und später konnte ich mir dann auch Gedanken machen, warum. Ne, heute weiß ich, okay, hier spielen Neurotransmitter eine Rolle, ne, die blockiert oder verstärkt werden und so weiter und so fort. Und so habe ich dann nach und nach die Verknüpfung gezogen aus der Chemie, die ich kannte, also aus der Industrie, zu der Chemie im Körper. Genauso mit dem Thema Schwermetalle. Ich habe als Chemielaborantin Schwermetalle bestimmt, noch in der Ausbildung. Und heute weiß ich, dass auch der Körper, der menschliche Körper enorm mit Schwermetallen belastet sein kann. Was dann wieder zu gesundheitlichen Problemen führt. Genau. Und ich glaube, warum ich den sicheren, vermeintlich sicheren Job zurückgelassen habe, war einfach, weil ich der Meinung bin, dass man sich im Leben weiterentwickelt. Weiterentwickelt auf allen Ebenen. Und ich glaube, mit 16, ich weiß nicht, ob man in dem Alter schon bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, in einen Job zu gehen, von dem man sagen kann, okay, das mache ich jetzt mein ganzes Leben. Und so war es zum Beispiel bei mir. Also ich habe nach und nach gemerkt, dass diese ganzen gesundheitlichen Themen, ja, dass da wirklich meine Leidenschaft drin liegt, dass ich über diese Themen 24 Stunden lang reden könnte, ich könnte mich weiterbilden, ich könnte mit anderen Menschen drüber reden und es war ein mutiger Schritt, ganz klar, aus diesem Job rauszugehen und dann auch seit 22 dann komplett auch in die eigene Selbstständigkeit zu gehen. Es steckt aber auch enorm viel Wachstum drin. Und das ist das, was ich möchte. Also dieses, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich bin stecken geblieben. Ich hatte meine Ausbildung, ich war voll, fest im Job verankert, ich habe die Prozesse alle gewusst. Ja, und hatte irgendwo noch so eine kleine Leidenschaft oder eine heimliche Leidenschaft, mit der ich eigentlich überwiegend meine Zeit verbracht habe und habe mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn, bis ich in Rente gehe, in Anführungszeichen, was möchte ich so lange machen? Es ist wirklich der Job als Chemielaborantin, weil ich habe damals auch im Schichtdienst gearbeitet. Und das ist auch so ein Thema, je mehr man sich ja mit der Gesundheit auseinandersetzt, desto mehr weiß man, dass Schichtdienst jetzt nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Und ja, dann habe ich irgendwann zusammen mit meinem Mann die Entscheidung getroffen, dass wir auswandern. Also wir hatten auch erst kurz unser Haus gebaut. War für viele Menschen, ich würde sagen, ich glaube, ein kleiner Schock, dass wir dann gesagt haben, okay, wir verkaufen unser Haus. Wir hatten so den German Dream, sage ich mal. Ne? Wir hatten ein Haus, wir hatten beide einen festen Job und jeder hat gedacht, okay, als nächstes kommen die Kinder. Und dann sind wir um die Ecke gekommen und haben gesagt, okay, wir starten nochmal bei Null. Wir orientieren uns komplett um und verlassen auch Deutschland. Ja.
Spannend, spannend, ja. Und ich glaube, was du eben auch so beschrieben hast, diese innere Stimme, die einem irgendwie noch was sagt, okay, da ist ja nicht mehr, aber einfach diese innere Stimme, die sagt, okay, mach vielleicht mal mehr mit deiner Leidenschaft, das, was dich im
Genau.
Herzen begeistert. Und ja, das ist bei mir ähnlich und das ist spannend auch so zu sehen. Ja, du wolltest noch was sagen?
Ja. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Auch wenn der Verstand da mit ganz vielen Argumenten kommt, warum man das nicht machen sollte, was alles dagegen spricht. Aber wie du auch schon gesagt hast, ne, also wenn man wirklich so einen Ruf in sich verspürt, sei es ein Bauchgefühl oder man merkt einfach, es ist der Herzenswunsch, der Herzensweg, den man gehen möchte, dann würde ich alles in Bewegung setzen, um auch dem nachzugehen, weil alles andere wird dich auf Zeit unglücklich machen.
Ja, und wichtig vor allem auch zu sagen an alle vielleicht die diese innere Stimme auch verspüren, dieser Weg ist zwar von Herzen bestimmt vielleicht auch, aber keinesfalls einfach. Und man braucht
Nee.
Disziplin, um dieser Leidenschaft nachzugehen. Und man denkt zwischenzeitlich, okay, wieso mache ich das alles überhaupt? Das ist, sind so viele Herausforderungen, Probleme. Und ja, da muss irgendwo, glaube ich, die Leidenschaft größer sein als in eben dieser Herausforderung. Und auf jeden Fall ist das kein einfacher Weg und nicht so mal von einem auf den anderen Tag gemacht, wie man so schön sagt, sondern ist ein längerer Prozess, der auch Disziplin auf jeden Fall mit sich bringt und ja auch eine gewisse Gelassenheit und Leichtigkeit. Und ja, das sind auch so Themen, die natürlich zur ganzheitlichen Gesundheit hören, über die wir gleich nochmal intensiver sprechen. Ich wollte nochmal kurz auf deine Geschichte eingehen und mal gucken, ob das auf Bestätigung hört. Und zwar hast du gesagt mit 16, ah, der Mathelehrer hat mir jetzt gesagt, ja, Ausbildung ist sicher oder verdienst du viel Geld. Ich glaube auch nicht, wenn deine Lieblingsfächer, wie du gesagt hast, Mathe und Chemie gewesen wären, dass du auf deinen Mathelehrer dann gehört hättest, oder?
Genau. Ich
Ja.
glaube, da steckt Wahrheit drin, ja.
Sehr schön. Also ich hätte es zum Beispiel nicht getan. Also Mathe und Chemie, es waren nicht meine Lieblingsfächer und ja, vielleicht wenn mein Mathelehrer mir das gesagt hätte, wäre ich auch denselben Weg, den ich jetzt gegangen bin, auch gegangen mit dem Abitur.
Also ich muss dazu sagen, ich konnte meine Chemielaborantin damals in der Realschule auch sehr gut leiden. Also wir haben uns sehr gut
Guck
verstanden.
mal
Und
an.
ich hatte auch wirklich sehr gute Lehrer in der Ausbildung dann, also auf der
Ja.
Berufsschule, muss ich auch sagen. Also deswegen habe ich mich da auch sehr wohl gefühlt und
Ja.
habe dann auch lange Zeit gedacht, dass das so der Weg war, der richtig für mich ist. Genau. Aber ich gebe dir völlig recht.
Ja.
Ich glaube, wenn da nicht schon die Sympathie wäre, dann wahrscheinlich auch nicht zu dem Fach und zu dem Thema.
Sehr gut, sehr gut. Das haben wir nochmal geklärt. Das war mir nochmal
Genau.
wichtig. Und jetzt kommen wir zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit, die uns, glaube ich, tagtäglich auf jeden Fall beschäftigt. Und ja, da die Einstiegsfrage an dich: Was bedeutet denn ganzheitliche Gesundheit für dich persönlich?
Für mich persönlich bedeutet ganzheitliche Gesundheit auf jeden Fall, dass man alle Ebenen des Körpers mit einbeziehen darf und betrachten darf. Also es bringt überhaupt nichts, nur auf der physiologischen Ebene, also auf der körperlichen Ebene, irgendeine Krankheit zu behandeln. Das habe ich zum Beispiel auch gedacht, damals mit der Endometriose und wie ich angefangen habe, über die Ernährung so viel zu lesen, da ich gedacht habe, okay, ich muss vielleicht nur in der Ernährung was umstellen und dann funktioniert das wieder. Und dann habe ich aber gelernt irgendwann, okay, die Psyche spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle und die darf man nicht vergessen. Und heute weiß man, dass keine Krankheit entsteht, ohne dass vorher eine Psychologe, also eine psychische Disbalance stattgefunden hat. Und ja, deswegen sind diese zwei Aspekte für mich auf gar keinen Fall mehr zu trennen. Gar keinen Fall. Also die gehören zusammen und die müssen auch immer zusammen betrachtet werden und auch behandelt werden. Und die ganzheitliche Gesundheit, oje, die lässt sich in so vielen kleineren Säulen, so drücke ich es immer aus, unterteilen. Da finden sich ganz, ganz, ganz viele Themen wieder, ne, wo vielleicht der eine oder andere sagen würde, okay, was hat das jetzt mit meiner Gesundheit zu tun oder warum sollte man sich damit auseinandersetzen oder darauf Acht geben?
Ja, wichtig. Und ich würde aber gern noch mal ein bisschen spezifischer auf, ja, Prozesse physiologischer Art zurückkommen, die in deiner Arbeit, glaube ich, auch super wichtig sind. Und wichtig ist auch mal hier, ja, noch mal ein bisschen spezifischer zu besprechen, auch mit deiner Erfahrung auch, die du in deinem Leben schon machen durftest, mit, ja, auch in der Ausbildung, glaube ich, eher zur Chemielaborantin diese biochemischen Prozesse ja, lernen durftest, die du auch gesagt hast, die dir super viel Spaß machen. Und da habe ich mal auf deiner Webseite geguckt, da erwähnst du drei wichtige Themen in Bezug eben auf die Gesundheit. Und zum einen ist es das Thema Wasser und dann auch Medikamente und Co. und auch das Mikrobiom. Also erkläre hier
Genau.
einfach gerne nochmal zusammenfassend, warum du genau diese Themen erstmal ausgewählt hast und ja, warum du die für wichtig empfindest.
Genau, also ich fange mal mit dem Thema Wasser an. Ein super, super spannendes Thema, über das wir leider gar nicht so viel wissen. Wasser ist so ein bisschen in die Vergangenheit, also in die Vergessenheit geraten, und wir haben auch gar nicht so viel Forscher, die sich mit diesem Thema befassen. Finde ich sehr traurig, aber in meinem E-Book erkläre ich auch, warum, also wie die Geschichte des Wassers oder der Wasserforschung verlaufen ist und warum wir heute diesen Stand haben, den wir haben. Und was viele vergessen, wenn man sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, beim Thema Ernährung denkt jeder immer, okay, es geht nur ums Essen, aber es geht in erster Linie auch um das, was wir trinken. Denn trinken tun wir jeden Tag, mehrere Liter im besten Fall. Und ich glaube, daran denken die wenigsten Menschen. Also Ernährung, dann denkt, oder Gesundheit, dann denkt jeder, oder es wird auch davon nur gesprochen, ne? Also wenn man hier sich Social Media anschaut oder Institutionen, dann ist der große Fokus liegt immer auf der Ernährung und das Wasser wird vergessen. Und wenn man sich dann anschaut, was in unserem Wasser alles drin ist, in diesem vermeintlich gesunden Leitungswasser, also jetzt gerade in Deutschland wird das ja so propagiert, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt, und das habe ich gemacht, dann stellt man ganz, ganz schnell fest, dass unser Leitungswasser gar nicht so gesund ist, wie es erzählt wird. Und dass allein nur durch das Wasser viele Krankheiten entstehen können. Also in unserem Leitungswasser sind so viele Hormone drin, so viele Medikamentenrückstände, viele Dinge, die da einfach nichts verloren haben. Und das Spannende am Wasser ist ja auch, wir trinken es ja nicht nur, wir gehen auch duschen, wir gehen auch baden. Und unsere Haut ist das größte Organ, das wir haben. Und natürlich können wir die ganzen Schadstoffe, die in dem Wasser drin sind, auch über die Haut aufnehmen. Also wir haben hier zwei Belastungen. Einmal nehmen wir es direkt oral zu uns durch das Trinken und auch durch das Duschen und Waschen. Deswegen war Wasser für mich wirklich eines der Themen, die direkt am Anfang also meinen Fokus hatten, weil ich gedacht habe, man weiß so wenig darüber und es ist eigentlich eine so wichtige Komponente. Da muss man ein bisschen aufklären. Das ist auch
Was
das ganze
heißt,
Plastik.
was heißt
Ja.
aufklärend für dich in dem Sinne vielleicht, dass wir da mal auch ein paar praktische Tipps natürlich auch mitgeben können, um ja einfach die Gefahr auch zu verringern in dem Fall?
Also ich würde jedem raten, der in Deutschland wohnt oder auch in den anderen Ländern sowieso, Wasser zu filtern. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, über einen Aktivkohlefilter oder über eine Osmoseanlage. Das wären so, also die zwei Dinge, die würde ich wirklich jedem empfehlen, erstmal schon auf einer sicheren Seite. Einfach damit man diese ganzen Belastungen, die in dem Leitungswasser drin sind, gar nicht so aufnimmt. Ne?
Super, super.
Oder auch ein ganz großes Teil, ganz großes Gebiet in diesem E-Book dreht sich auch darum, viele Menschen trinken zu wenig. Gerade Frauen, ne, sind bekannt dafür, dass sie zu wenig trinken. Und da gebe ich auch ganz viele Tipps, wie man sich das leichter machen kann, also wie man nach und nach mehr trinken kann. Und das sind ganz einfache Dinge, die jeder Mensch umsetzen kann. Reicher dein Wasser mit Geschmack an, aber bitte nicht mit irgendeinem Pulver oder irgendeinem Sirup. Es geht ganz einfach mit irgendwelchen Beeren, Zitronen, Limette, Gurke, finde ich auch super erfrischend. Also wer das mal ausprobieren möchte. Und dann auch solche Sachen, das Trinken immer in einem Bereich stehen sollte, den man sieht. Also wenn ich viel am Schreibtisch sitze, dann habe ich im besten Fall immer eine Wasserkaraffe mit einem Glas dort stehen, dass mein Blick immer auf dieses Wasserglas fällt und ich dann immer automatisch daran erinnert werde, okay, ich darf was trinken. Und bitte auch nicht erst trinken, wenn man Durst verspürt, weil dann ist es schon einen Ticken zu spät. Man darf auch gerne, wenn man nicht unbedingt gerade durstig ist, auch mal ein Glas Wasser trinken.
Schön, schön. Das sind doch schon
Genau.
mal ganz, ganz gute praktische Tipps, die jeder für sich auf jeden Fall mitnehmen kann, so gut es geht. Und ja, nächstes Thema: Medikamente und Co.
Ja, Medikamente, oh je, auch ein riesen, riesengroßes Thema. Und bei meinen Recherchen, da bin ich echt erschrocken. Ich glaube, habe ich nicht, weiß genau, ob ich es auf der Internetseite stehen habe, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall im E-Book. Über 50% der Menschen nehmen mindestens ein Präparat ein, also mindestens ein Medikament, wenn nicht sogar noch mehr. Und Medikamente werden auch über den Urin ausgeschieden und landen dann halt im Trinkwasser. Medikamente, also es kann alles Mögliche sein, von Blutdrucksenker über die Antibabypille von den Frauen, aber auch solche Sachen wie Antibiotika, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und alle diese Stoffe können in unseren Kläranlagen nicht rausgefiltert werden. Das funktioniert nicht. Wir haben kein Mechanismus, der das rausfiltern kann. Das bedeutet, dass diese ganzen Sachen, die in dem Wasser drin sind, wir wieder aufnehmen. Also wenn ich jetzt jemand bin, ich achte sehr darauf, dass ich kein Antibiotika zu mir nehme, wenn es wirklich gar nicht geht, und Medikamente sowieso nicht. Also ich nehme kein Schmerzmittel zu mir. Darauf achte ich wirklich sehr. Und dann aber zu wissen, dass ich auf der einen Seite so sehr darauf achte, aber mir über das Wasser genau diese Stoffe zuführe, das war für mich auch so ein kleiner Schock. Und da habe ich gesagt, okay, nein, dann habe ich auch angefangen, das Wasser auch in unserem Haus dann zu filtern. Und ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt auf Reisen sind. Und natürlich hier in Asien gibt es überwiegend Plastikflaschen. Aber zur ganzheitlichen Gesundheit gehört natürlich auch das Thema Entgiften und Ausleiten. Und das mache ich auch. Und daher versuche ich da irgendwie immer ein bisschen die Balance zu halten. Genau.
Wichtig. Ja, da hast du eigentlich schon wieder zusammengefasst, dass eben genau diese beiden Themen zusammengehören und nochmal
Genau.
erklärt, warum es vielleicht nochmal wichtiger ist, das Wasser zu filtern.
Genau.
Und ja, jetzt zum letzten Thema. Auch mit deinem Fokus oder mit deinem Schwerpunkt der Darmgesundheit, glaube ich, wichtig, das Thema Mikrobiom nochmal jetzt aufzufassen. Da gerne nochmal, warum hast du das da erwähnt?
Genau, also bleiben wir mal gerade bei den Medikamenten beziehungsweise beim Wasser. Ne? In unserem Wasser sind sehr viele Medikamentenrückstände wie auch Antibiotikum. Und Antibiotikum hat halt einen enorm großen Einfluss auf unser Mikrobiom. Also das zerstört einmal durch die Reihe alles Mögliche in deinem Darm, was dort an Leben ist. Und ich glaube, dieser Tatsache dürfen sich ganz viele Menschen bewusst werden. Ich glaube, also es wird schon hier und da mal erwähnt, aber noch nicht so. Und Antibiotika wird halt auch unfassbar gerne sehr schnell von den Ärzten verschrieben. Und da sehe ich halt die Verantwortung auch an den einzelnen Menschen, an den Personen, das zu hinterfragen und zu fragen, ist jetzt Antibiotikum wirklich wichtig? Brauche ich es? Und in der anderen Hinsicht natürlich auch, dass Antibiotikum im Darm super viel zerstört. Und nach jeder Antibiotikatur, weil hier darf sich natürlich jeder mal fragen, wann habe ich das letzte Mal Antibiotikum zu mir genommen, braucht dein Darm circa 3 bis 6 Monate, bis sich gewisse Bakterienstämme in deinem Darm wieder erholt haben. Es gibt aber auch Bakterienstämme, die sich nicht mehr erholen nach einer einzelnen Antibiotikatur. Und wenn wir uns dann anschauen, wie viele Kinder mittlerweile schon oder teilweise schon Säuglinge Antibiotika bekommen, mehrfach, das ist erschreckend. Und in unserem Antibiotikum, also in unserem Mikrobiom, nicht Antibiotikum, sitzt natürlich unsere Gesundheit. Also dieser Spruch, unsere Gesundheit sitzt im Darm, da ist unfassbar viel drin, weil 80% unser Immunsystem, Immunzellen im Darm sitzen. Und wenn die halt dann einfach alle mal zerstört werden, beziehungsweise die Bakterien in unserem Darm, hat das einen enormen Einfluss auf die Gesundheit. Nicht umsonst sind die meisten Nebenwirkungen von Antibiotika Durchfall. Diarrhoe. Also das kommt nicht von ungefähr. Und hier, glaube ich, wissen die meisten Menschen nicht, dass man schon während der Antibiotikaeinnahme schon was für seinen Darm machen kann. Also man kann hier schon anfangen, gute Bakterien wieder einzunehmen, um diese Zerstörung von diesem Antibiotikum ein bisschen entgegenzuwirken. Und nach einer Antibiotika-Kur muss auf jeden Fall wieder der Darm aufgebaut werden. Auf jeden Fall.
Wichtig. Und ja, da kannst du vielleicht gerne auch nochmal, weil wir ja schon so praktisch eben unterwegs waren mit dem Wasser und mit den Medikamenten, da habe ich da nochmal einen praktischen Tipp gerne mitgeben.
Bezogen auf das Mikrobiom, also was man machen kann.
Genau, ja, um das zu stärken oder auch jetzt in Bezug auf Antibiotikakur und die Stärkung des Darms in darauf folgend.
Also ich würde in erster Linie würde ich auf jeden Fall immer hinterfragen, ist Antibiotikum jetzt wirklich wichtig oder geht es vielleicht auch anders? Also ein natürliches Antibiotikum zum Beispiel ist Oregano. Also wenn ich wirklich Antibiotikum nehmen müsste, weil ich irgendeinen Infekt habe oder sonst was, dann ist Oregano, was ich einnehme und kein Präparat aus der Apotheke. Also das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Und natürlich, es gibt Situationen, da geht es nicht ohne Antibiotikum. Also ich wurde auch zweimal operiert. Da musste ich es nehmen. Aber damals wusste ich auch noch nicht so viel darüber. Okay, also wenn ich mir die Frage gestellt habe, brauche ich es wirklich oder brauche ich es nicht? Und ich komme zum Schluss, ich brauche es. Dann auf jeden Fall schon während der Antibiotika-Einnahme ein Bakterienpräparat nehmen. Da gibt es im Internet sehr viele. Hier würde ich aber auf jeden Fall auf die Qualität achten. Und es sollten möglichst viele Stämme in diesem Präparat vorhanden sein. Das kann ich dann auch schon gerne während der Antibiotika-Einnahme einnehmen und auf jeden Fall dann auch darüber hinaus. Und am besten, also ich würde da auf jeden Fall empfehlen, so zwischen 3 und 6 Monate. Das Antibiotikum ist meistens ein Breitbandantibiotikum. Also das zerstört nicht nur eines, das zerstört halt wirklich alles. Und deswegen ist es da nochmal wichtig, dass man dann nochmal mit guten Bakterien hinterher arbeitet und natürlich auch auf die Ernährung achtet in der Zeit danach. Denn es gibt ja auch diesen Spruch, dass das Milieu ist alles, die Bakterie ist nichts. Ne? Also wenn ich diese guten Bakterien zu mir nehme und ich achte nicht auf meine Ernährung und mein pH-Wert, mein Milieu in meinem Darm ist komplett verschoben, dann bleiben diese Bakterien nicht. Dann habe ich Geld das Fenster rausgeworfen und ziehe die nächste Krankheit an. Deswegen würde ich das halt immer zusammen machen, also auf die Ernährung achten und die Bakterien dann einnehmen.
Sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, schon mal wichtig für jeden, das mitzunehmen. Und ich weiß, die Frage ist vielleicht, ja, kitzelt ein bisschen, aber wie siehst du denn im Allgemein die Pharmazieindustrie. Siehst du das alles ganzheitlich schlecht in dem Fall? Oder ja, was sagst du generell zur Pharmazieindustrie?
Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Es gibt wirklich Situationen, Schmerzmittel oder wie ich auch schon gesagt habe, Antibiotikum. Da geht es nicht ohne, ganz klar. Aber die haben meiner Meinung nach sehr viel Macht in Bereichen, in denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und es geht in erster Linie um Geld. Also man sagt auch hier keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und dessen darf man sich bewusst sein. Also ich wäre, was Medikamente angeht, sehr vorsichtig, sehr vorsichtig. Man weiß heute auch, diese ganzen Antidepressiva, die bringen nichts. Also die helfen dir nicht. Du bist mit Antidepressiva nicht gesund. Das macht dein Leiden eigentlich nur noch schlimmer. Man weiß das heute, man verschreibt sie immer noch, die Menschen nehmen sie und hoffen, dass sie dann gesund werden. Also das nur mal als Beispiel. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall dein Standpunkt. Ich rate jedem natürlich, ja, auf Experten zu hören. Das ist klar. Wie zum Beispiel dir. Du hast ja Erfahrungen mitgemacht. Trotzdem rate ich auch nochmal für jeden, sich selbst immer wieder selbst Gedanken zu machen. Auf jeden Fall.
Genau.
Und ja, Studien darüber zu lesen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich selbst immer wieder informiert. Und das ist auch so ein Thema. Medien haben eben auch eine große Macht und können einfach eine Meinung ganzheitlich in der Gesellschaft bilden. Und da heißt
Genau.
es nicht immer nur konsumieren, sondern aktiv auch wirklich dafür mal was tun, um ja seine Überlegungen oder seine Gedanken nochmal zu prüfen und ja immer
Genau.
neu dazu zu lernen und nicht ja durch eine Impression sich schon ja, eine feste Meinung gebildet zu haben. Das war mir jetzt nochmal genau, wichtig zu
Genau.
sagen, auch in Bezug auf ja so ein ja, Thema, was natürlich die Gesundheit ist. Und Gesundheit ist sehr wichtig und sollte im Leben von uns Menschen jeden Tag eine Rolle spielen. Und da heißt es für mich aber auch, Gesundheit, das habe ich auch auf meiner Webseite stehen. Also Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Arthur Schopenhauer, Zitat. Und auch ein Anhaften an zu viel Gesundheit, das kreiert nämlich auch Leid. Und da sind wir schon bei der mentalen Komponente, wo wir später noch mal ein bisschen spezifischer eingehen. Aber jetzt möchte ich noch mal ein bisschen genauer auf die ernährungsspezifische Komponente eingehen. Was heißt denn intuitives Essen für dich? Also erkläre das gerne mal vielleicht etwas näher in Bezug auch auf die Darmgesundheit.
Intuitives Essen bedeutet, dass ich auf meinen Körper hören kann. Also, dass ich mir meine Ernährung nicht von außen vorschreiben lasse. Das ist in erster Linie natürlich viel leichter gesagt wie getan, denn hier spielen auch solche Themen wie emotionales Essen eine Rolle. Ernährung an sich ist ja das am meisten konditionierte Feld. Also, es ist ein super, super, super schwieriges Thema. Und was ich beobachten kann, ist, dass viele Menschen die Autorität, was die Ernährung betrifft, nach außen abgeben. XY hat gesagt, ich soll jetzt nur noch das essen, das ist gesund. Ne? Also wird das gemacht. Und Man spürt gar nicht mehr wirklich in den eigenen Körper hinein, was tut mir denn jetzt gut und was tut mir nicht gut. Habe ich überhaupt Hunger oder möchte ich gerade vielleicht irgendein Loch stopfen, das in mir entstanden hat, ist. Ne? Und hier gibt es natürlich, kann man das super differenzieren. Es gibt ganz viele Situationen, warum wir zum Essen greifen. Und der kleinste Anteil daran ist wirklich, weil wir Hunger haben. Und ich glaube, der erste Schritt hier, das würde ich jedem raten, ist, sich mal wirklich bewusst zu werden, warum esse ich gerade? Habe ich Hunger oder ist es irgendwas anderes? Bin ich im Stress? Bin ich emotional geladen? Fühle ich mich nicht liebenswert? Mache ich mir zu viel Sorgen? Habe ich Angst um meine Existenz? Also das sind alles Gründe, weswegen wir essen können oder essen tun. Und natürlich halt die Medien. Also hier auch mein Tipp an jeden, konsumiert so wenig Medien wie möglich, denn das Angebot produziert auch den Hunger. Also wenn du keinen Hunger hast und du gehst irgendwie auf den Markt oder sonst wohin, alleine durch das Sehen der Nahrungsmittel, also bekommst du Hunger und dann denkst du, okay, jetzt habe ich doch Hunger. Ne? Und
Ja.
deswegen ist denn das so, also die zwei grundlegenden Tipps, die ich jedem geben kann, das ein wenig zu reflektieren und da vielleicht mal mit Bewusstsein reinzugehen. Das bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt feststelle, okay, mir geht es emotional gerade richtig schlecht und ich greife zum Essen, das direkt umzustellen. Das funktioniert nicht und das rate ich
Ja,
auch niemandem.
wichtiger Punkt, ja.
Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich dessen bewusst zu werden, okay, was passiert denn hier gerade?
Ja, und es wäre auch tatsächlich die Anschlussfrage gewesen. Im Prinzip einfach, wie können wir Menschen wieder einfach mehr lernen, mehr auf die Signale unseres Körpers zu hören? Also insbesondere auf vielleicht auch Auswirkungen von Stress und auf den Darm und auch auf die Psyche. Und hast du da noch einen Punkt oder würdest du da bei den zwei Punkten erstmal bleiben?
Also ich würde grundsätzlich bei diesen zwei Punkten bleiben, aber ich würde auch empfehlen, um dorthin zu kommen, brauchen wir natürlich auch noch mal ein Gespür für unseren Körper. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass es hier unterm Hals, unterm Kopf ist ein Cut. Also wir spüren gar nicht mehr in unseren Körper rein. Wir spüren da nichts mehr, weil wir so im Verstand sind. Und da braucht sich auch keiner einen Vorwurf zu machen. Das ist einfach die Gesellschaft, in der wir leben und das, was wir gezeigt bekommen, Entscheidungen. Also alles Mögliche, wir zerdenken alles und wir sind nur im Kopf. Und dabei hilft es manchmal wirklich, wenn wir mal aus dem Kopf rauskommen und in unserem Körper spüren, was ist hier eigentlich los, was für Gefühle stecken in mir, sich damit zu beschäftigen. Und dann funktioniert das, ja, stellt man zuerst mal diese Verbindung her und dann lernt man sich auch teilweise komplett neu kennen und kann daraufhin dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel die Dinge betrachten. Und das finde ich so schön. Und ich glaube, jeder, der diesen Punkt mal hatte oder dieses Gefühl, der weiß jetzt auch wahrscheinlich, was ich meine. Und wenn du das mal hattest, dann rutscht mal viel weniger nur in den Kopf und entscheidet aus dem Kopf heraus.
Ja, sehr
Ich muss jetzt
wichtig.
essen.
Ja.
Also Beispiel, ne? Ich muss jetzt essen, weil es ist jetzt 18 Uhr oder um Punkt 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ein simples Beispiel, aber also habe ich wirklich Hunger oder richte ich mich jetzt noch mit einer Uhr, die mir sagt, dass ich essen muss?
Spannend, spannend, ja, zu sehen. Und was ich da auf jeden Fall auch sagen kann, ich habe ja schon mal über das Thema Ernährung hier im Podcast gesprochen mit der Speakerin und Kochkünstlerin Maxine Moras. Und da haben wir vor allem das Thema Achtsamkeit in Bezug auf Essen besprochen. Und ich glaube, das ist auch ein praktischer Tipp, dass man einfach noch mal mehr achtsamer, ja, ist mit seinem Essen oder mit dem, was man vor sich hat, auch schon im Prozess davor, im Kochprozess davor, im Einkaufprozess davor. Und ja, da an jeden noch mal die Empfehlung, auf jeden Fall in diese Folge, in diese Episode mit Maxine noch mal reinzuhören, wo wir das Thema Achtsamkeit in Bezug auf Essen noch mal detaillierter besprochen haben. Wir wollen aber mit dir, Vanessa, noch mal ein bisschen mehr auch auf deine Arbeit auf psychischer Ebene eingehen. Und zwar da die Frage auch, ja, wie erkennst du denn oder in dem Fall auch diagnostizierst du denn bei deiner Arbeit den Zusammenhang zwischen eben der psychischen Gesundheit und auch der Darmgesundheit? Hast du da Tools oder was nutzt du da?
Also grundsätzlich, ich darf weder diagnostizieren noch therapieren. Meine Funktion liegt wirklich in der Beratung. Also wenn Menschen zu mir kommen, das Erste, was ich mache, ich gebe ihnen Raum und sie dürfen mit mir reden. Also ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, wie die Durchschnittszeit bei den Ärzten mittlerweile ist, aber ich glaube, mehr wie 5 Minuten sind es nicht. Und das ist schon mal das Erste, was den Leuten sehr, sehr gut tut, dass da jemand ist, der ihnen zuhört, der nicht verurteilt, der nicht bewertet, dass sie sich einfach mal freireden können. Und man hört in dem Gespräch schon super, super viel raus. Und natürlich schaue ich mir immer an, okay, wie sieht es mit der Ernährung aus? Also bei mir bekommt auch jeder ein Ernährungstagebuch, das er ausfüllt, damit ich mir ungefähr ein Bild machen kann. Und wenn ich dann zum Beispiel raushöre, dass eine Person sehr, ich sag mal, in die depressive Richtung rutscht oder eine depressive Verstimmung hat, keine Energie mehr hat, das alles sehe ich teilweise schon aus dem Ernährungstagebuch. Und wenn wir gerade bei dem Thema Depressionen sind, also wie hängt das zusammen mit der Ernährung, mit dem Darm? Das meiste Serotonin wird im Darm gebildet. Voraussetzung dafür ist aber, dass ich auch die richtigen Bakterien dafür im Darm habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Antibiotika habe, genommen habe und mein Darm hier in eine Dysbalance geraten ist, dann fehlt mir dieses Serotonin. Und dann rutsche ich viel, viel leichter in eine depressive Episode. Und wenn dann in dem Moment noch schwere Schicksalsschläge, eine Krise kommt, ich verliere meinen Job oder was auch immer, dann umso mehr. Und dann ist es umso schwieriger, aus diesem Gedankenkreis rauszukommen. Denn Gedanken formen deine Gefühle. Und deine Gefühle wiederum formen deine Gedanken. Und das ist so ein Kreislauf. Ich glaube, da darf man sich auch viel mehr mit beschäftigen und auch sich das nochmal bewusst machen. Und wenn meine Gedanken auch irgendwo von meinem Darm abhängig sind, es gibt ja auch diese schöne Darm-Hirn-Achse, dann ist es für mich, allein das wäre für mich schon ein Grund, mehr auf meinen Darm zu achten, weil ich weiß, okay, wenn mein Darm in Ordnung ist und funktioniert und da die richtigen Bakterien sind, dann produziere ich viel mehr Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon, wir fühlen uns glücklich und macht mich auch stressresilienter. Ganz nebenbei, also ich kann viel besser mit Stress umgehen und ja, fördere damit halt auch nochmal meine Gesundheit.
Wichtig, ja, wichtiger Punkt. Das hast du ja, haben wir ja schon Anfang des Gesprächs gesagt, dass eben Körper und Geist unmittelbar zusammenhängen. Und
genau.
Ja, da möchte ich jetzt einfach nochmal zusammenfassend nochmal die Frage stellen. Also, was bedeutet denn genau, wieder Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen? Also, wie kann das denn nochmal konkret praktisch aussehen?
Ich glaube, in erster Linie nicht alles direkt glauben, was man im Außen gesagt bekommt. Vielleicht auch erstmal selbst recherchieren. Und hier ist natürlich die Frage, komme ich ohne Disziplin, komme ich darum? Weil ich sehe es auch bei meinen Kunden, das A und O ist wirklich, dass man sich, wenn man wirklich zum Beispiel chronisch krank ist, eine Zeit lang an gewisse Ernährungsvorschriften hält. Und hier ist die Frage, kann ich das? Wenn ich das nicht kann, dann darf ich mir die Frage stellen, warum kann ich das nicht? Und dann muss ich zuerst an diesem Punkt ansetzen, bevor ich überhaupt in die Ernährungsumstellung gehe. Ansonsten setze ich mich viel zu sehr unter Druck. Ich verursache Stress. Stress wollen wir nicht. Stress hat wieder negativen Einfluss auf unseren Darm. Und wenn ich diese eine andere Komponente aber bearbeitet habe, dann kann ich, dann wird es mir auch viel leichter fällen, diese Ernährungsvorgaben, ich nenne es mal so, auch umzusetzen. Aber wie gesagt, Essen ist ein so großes Thema, da steckt so viel hinten dran. Und bevor diese Themen nicht angegangen wurden, fällt es auch schwieriger mit dieser Ernährungsumstellung. Dann haben wir auch teilweise dieses klassische Beispiel von, ich habe es jetzt 2 Wochen gemacht und dann kann ich nicht mehr, dann breche ich ein. Und dann, das ist ja noch schlimmer, dann sind die Menschen demotiviert und machen sich selbst Vorwürfe und ich habe keine Disziplin und nichts funktioniert bei mir. Und in diesen Teufelskreis, in diesen Kreislauf will ich die Kunden eigentlich gar nicht reinbringen. Deswegen schaue ich immer vorher, okay, was könnten mögliche Themen sein? Und ich darf hier auch natürlich erkennen, wo sind meine Grenzen und wo darf ich an einen Heilpraktiker verweisen oder an irgendeinen anderen Spezialisten, der sich da noch besser auskennt und dort auch therapieren darf. Und dann, aber diese Informationen kann ich den Menschen schon geben. Viele Menschen wissen gar nicht, wo sie denn mit ihren Beschwerden hingehen können. Und ja, so kann ich den Kunden, den Patienten dann ein wenig leiten und ihm dann sagen, wie man weitermachen kann.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Das ist auch im Grunde genommen auch meine Arbeit als ja, Gesundheitsberater oder eine Gesundheitsberatung. Wir sind erstmal, glaube ich, für viele Menschen die erste Anlaufstelle in Bezug auf körperliche oder psychische Gesundheit. Und da gibt es Experten eben, die sich tagtäglich nochmal mehr vielleicht mit einem speziellen Thema besser auskennen und ja, eben diese Beratung auch dann führen dürfen. Wichtiger Punkt.
Genau.
Und aber mich interessiert nochmal spezifischer das Thema Ernährung, weil ich fühle mich, also ich bin es schwer am Überlegen, okay, das Problem ist, dass man viele Themen verallgemeinert in Bezug auf das Essensverhalten oder auf die Ernährung, was eben gut für einen Menschen sein sollte oder sein oder ist eben. Und da gibt es auch im Fitnessbereich halt ganz klar Sachen, die gesagt werden, ah, das hat viel Proteine und das ist gut für dich und deswegen musst du das essen, um Muskeln aufzubauen. Gut, ist ja eben
Genau.
so, das ist ein Fakt, es sind viel Proteine, aber mir ist nochmal wichtig, mit dir über die Individualität eines Menschen zu sprechen und vor allem auch in Bezug auf das Thema Ernährung und die individuelle Darmgesundheit. Und da eben die Frage, wie gehst du das Thema an? Du hast gesagt, du gibst den Plan mit. Also, sie sollen erstmal aufschreiben, ein Ernährungstagebuch. Wie schaffst du das, für jeden Menschen individuell ja, die besten, sage ich mal, Lebensmittel auszuwählen? Und wie gehst du da voran? Und kann man überhaupt irgendwie sagen, es gibt die fünf besten Lebensmittel, die musst du nehmen, um gesund zu werden? Gibt es das in deinem Kosmos oder gehst du da nur individuell vor?
Also ich gehe hier individuell vor, denn ich für mich persönlich habe natürlich Lebensmittelgruppen, die ich präferiere und von denen ich auch sage, die kann man gut und gerne zu sich nehmen. Wobei man auch hier nochmal, also heutzutage mittlerweile differenzieren darf. Wichtig ist, dass man den, also aus meiner Sicht, dass man den Patienten oder den Kunden dort abholt, wo er gerade ist. Denn natürlich kann ich jetzt sagen, Ballaststoffe sind super wichtig und auch gesund und wichtig für den Darm. Aber wenn mir mein Gegenüber sagt, ich vertrage keine Ballaststoffe, weil meine Verdauung einfach gar nicht darauf ausgelegt ist und Ballaststoffe gar nicht gewohnt ist, dann muss ich dort anfangen, was für den Kunden in dem Moment auch umsetzbar ist. Also ich kann auch nicht direkt mit einem Fastenplan kommen oder sonst irgendwas, ne? Also man muss wirklich schauen, wo steht die Person gerade individuell und wo kann man ansetzen. Und ich glaube, das ist auch der einzigste Weg. Und dann kann man wirklich Schritt für Schritt sagen, okay, wir probieren jetzt für 2 bis 4 Wochen die Ballaststoffe um 5 Gramm zu erhöhen. Wenn das gut vertragen wird und sich dein Darm, dein kompletter Verdauungstrakt da auch erstmal dran gewöhnt hat und du keine Beschwerden hast, dann können wir da nochmal dran ansetzen. Und so können wir wirklich dann, oder so gehe ich dann wirklich vor, dass ich die gröbsten Fehler in der Ernährung oder was ich in dem Ernährungsplan sehe, dass man das halt dann reduziert. Und hier geht es auch nicht darum, dass man nie wieder gewisse Lebensmittel essen darf. Also Essen hat auch ist super, super viel mit dem sozialen Umfeld zu tun, mit dem Wohlbefinden, mit dem Geschmack. Und also man braucht sich wirklich nichts zu verbieten. Aber ich sehe ganz stark, dass manche Dinge zu sehr einreißen. Oder zum Beispiel Thema Kohlenhydrate und Zucker, dass es viel zu viel konsumiert wird. Und natürlich, wenn ich jetzt sehe, jemand konsumiert viel zu viel Zucker oder viel zu viel Kohlenhydrate, dann ist der schlechteste Ansatz zu sagen, okay, wir gehen jetzt in eine Low-Carb-Diät. Ne? Also den Menschen, den sehe ich nie wieder. Ne? Und also das ist das, was ich meine, dass ich hier einfach dann versuche, okay, wir gehen das Schritt für Schritt an. Was man aber auch bedenken muss, aber ich glaube, das kennst du als Coach auch. Nicht jeder Mensch ist bereit, Dinge auch umzusetzen. Und wenn ich
Absolut.
das merke, dann ist das völlig in Ordnung. Also ich bin der Letzte, der hier irgendjemanden belehren will oder auf Biegen und Brechen. Das ist der einzige Weg, sonst gibt es keinen. Wenn ich merke, die Person kann das noch nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann setze ich einfach an einem anderen Punkt an. Und irgendwann ist der Mensch vielleicht dann auch bereit. Und auch hier, wenn du das jetzt hörst, also du brauchst da gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Also das ist ganz natürlich auch ich. Hab aus meiner Sicht Themen, die lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Also zum Beispiel, jeder weiß, okay, Kaffee ist nicht so gut, ne? Kaffee ist wie so eine Peitsche für die Nebennierenrinde. Aber ich trinke jeden Tag eine Tasse Kaffee. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ne? Ich habe das aber auch testen lassen, ich vertrage das sehr gut. Aber nur als Beispiel. Und wenn auch du sowas hast, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also man muss nicht immer so ins Extreme, Tim, wie du eben auch schon gesagt hast, ne? Weil das wird auch sehr schnell ungesund. Ne? Diese Kontrolle, die man dann ausübt und dieser Stress und diese Vorwürfe, wenn man es dann nicht einhalten konnte. Entschuldigung,
Alles
das
gut.
versuche ich auch weitestgehend zu vermeiden. Also bei mir bekommt man auch keinen vorgefertigten Ernährungsplan, an dem man sich halten soll. Ich gebe da Empfehlungen, aber lasse da der Person auch nochmal einen Freiraum. Und hier setzt für mich dann auch die Eigenverantwortung an. Inwieweit setze ich den Plan auch um? Inwieweit kann ich ihn umsetzen? Inwieweit möchte ich ihn umsetzen? Inwieweit bin ich ehrlich zu mir selber? Bin ich zur Ernährungsberatung gegangen oder zur gesundheitlichen Beratung, weil mein Arzt gesagt hat, ich muss was am Gewicht ändern? Oder kam diese Motivation wirklich aus mir selbst, also eine intrinsische Motivation, ich möchte meinem Körper was Gutes machen, ich möchte vitaler und fitter werden, was auch immer. Also auch das gilt in den Beratungen immer abzutasten und zu schauen, okay, wo stehe ich? Und ich habe auch müssen Beratungen schon absagen, weil ich gemerkt habe, da ist eine komplett falsche Motivation dahinter. Und es ist für mein Gegenüber deprimierend und es ist auch für mich als Berater deprimierend, wenn ich Tipps gebe und da nichts passiert und das Leiden von dem Kunden sich dann auch nicht verbessert. Und das finde ich ja immer ein bisschen schade.
Genau, das wollen wir als eben Berater eben auch nicht, dass nichts passiert, sondern wir wollen ja in dem Fall Menschen bei ihrer Gesundheit helfen. Und wenn wir beim Thema Gesundheit bleiben, ist mir auch immer wichtig zu sagen, okay, eben diese Kopfebene noch mitzunehmen und vor allem auch anfangs zu sagen, Gesundheit ist, da gibt es vor allem auf physiologischer Ebene erstmal kein Heilmittel, das eben kurzfristig sagt, okay, hier, wenn du das nimmst, dann bist du in 2 Wochen wieder komplett gesund. Und wenn du diese Übung machst, dann kriegst du, was weiß ich, so direkt ein Sixpack oder was weiß ich, was eben so in dem Kopf eines Menschen hervorschwebt. Und da ist mir wichtig, immer zu sagen, dass es nicht nur in Bezug auf Gesundheit, sondern, glaube ich, generell im Leben etwas Wundervolles oder etwas, was man sich in den Kopf gesetzt hat, was ja schön ist für einen, einfach einen längeren Reifeprozess braucht. Und
ganz wichtig,
dass da vor allem natürlich auch eine Disziplin vorhanden sein muss, dass man eben nicht vielleicht oftmals in alte Muster zurückkehrt, aber eben nicht in diesem Prozess, in dieser Disziplin verkrampft, sondern genau diesen Prozess mit einer gewissen Leichtigkeit und Gelassenheit gehen darf, um ja sich nicht ja einzuschränken in seiner psychischen Gesundheit und in seinem Leben. Und wie du auch schon gesagt hast, nicht von einem auf den anderen Tag komplett alles abzuändern, sondern in kleinen Schritten zu gehen, wie man so schön sagt. Und das haben bestimmt viele Menschen gehört. Aber unsere Aufgabe ist es, glaube ich, immer wieder auch in Bezug auf Gesundheit genau das immer wieder zu wiederholen, damit es einfach im Kopf festgesetzt wird. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen.
Genau, ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Super. Dann kommen wir zum Ende nochmal zu deinem weiteren Gebiet, dass wir das auch nochmal ein bisschen aufgreifen. Du behandelst auch das Thema Human Design. Was bedeutet Human Design generell und für was kann es auch wertvoll sein?
Human Design setzt sich in erster Linie, also ich fange mal ganz bei den Basics an, aus verschiedenen Wissenschaften zusammen. Also wir haben einmal alte Wissenschaften wie die Chakrenlehre, das ist den meisten wahrscheinlich auch ein Begriff, aber auch solche Sachen wie das Kabbala, das aus dem Jüdischen stammt, oder das I Ching aus dem Chinesischen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr aktuelle Wissenschaften in diesem Human Design mit drin, wie zum Beispiel die Biochemie, wie zum Beispiel die Genetik, ne? Aber auch Astrologie und Astronomie spielen da eine Rolle. Und aus diesen Wissenschaften hat sich dann quasi dieses Human Design entwickelt. Und Human Design arbeitet quasi mit einer Chart, mit der sogenannten Chart. Es ist eine Abbildung und aus dieser Abbildung kann man unfassbar viele Eigenschaften aus einem Menschen herauslesen. Die Chart unterscheidet sich zwischen einer persönlichen, also einer bewussten Seite und einer unbewussten Seite. Und was ich am Human Design so faszinierend finde, ist, dass wir auch auf der einen Seite auch Einblick in das Unbewusste bekommen und auf der anderen Seite aber auch, dass es ein kleiner Kontrast ist zu diesem rein wissenschaftlichen. Also meine Ausbildung war wissenschaftlich, mein Studiengang ist wissenschaftlich, aber ich bin auch irgendwo ein spiritueller Mensch. Und da fand ich das Human Design einfach so, so schön. Und im Human Design geht es halt auch hauptsächlich darum, aus dem Verstand rauszukommen. Also genau das, was ich eben gesagt habe, aus dem Verstand raus in den Körper. Und hier ist Human Design für mich eine super, super Hilfestellung, weil ich da schon sehr, sehr viel über den Menschen erkennen kann. Also ich sehe, ich kann abschätzen, was für eine Person mir gegenüber sitzt. Natürlich muss ich da im oder ergibt sich das in dem Gespräch viel, viel mehr, weil ich natürlich nie weiß, was für Schicksalsschläge hat dieser Mensch erlebt, wie war die Kindheit, was für Konditionierungen hat dieser Mensch erlebt, wie weit hat er schon an sich gearbeitet und so weiter und so fort. Und also das geht eher so in die Richtung, ich würde es mal sagen, Persönlichkeitsentwicklung, wobei ich diesen Begriff auch super spannend finde, denn aus Human Design Sicht hat ja jeder schon eine Persönlichkeit. Das ist deine bewusste Seite und die ist da. Und deine Persönlichkeit kann man eigentlich auch dann in dem Sinne nicht mehr verändern. Und wenn wir uns den Begriff mal anschauen, Persönlichkeitsentwicklung, also ich entwickle etwas also von deiner Persönlichkeit. Und da greifen für mich die sogenannten Nicht-Selbst-Themen oder Schattenthemen, die man im Human Design auch sehen kann. Also viele Menschen agieren genau aus diesen Themen. Und um da nochmal die Brücke zu schlagen zur Gesundheit, also zum Menschen, zum körperlichen Wohlbefinden, da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen. Also ich kann schon sehen, ob dieser Mensch vielleicht anfällig für irgendwelche Essstörungen ist. Oder wenn ich merke, okay, da gibt es ein Problem mit dem Essen, es wird irgendwas kompensiert, dann kann ich allein an der Chart schon sehen, wo das möglicherweise herkommen kann. Und dann darf ich ins Gespräch gehen. Dann darf ich natürlich schauen, stimmt das, was ich sehe, oder gibt es vielleicht andere Gründe?
Spannend, ja. Und ich habe natürlich auch schon Erfahrungen mit der spirituellen Ebene gemacht, der Gesundheit, die natürlich auch irgendwo in lebensphilosophischer Art und Weise in meinem Podcast auch das ein oder andere Mal schon vorgekommen ist. Und mir ist da immer wichtig zu erwähnen, wenn da eine große Ablehnung am Anfang erstmal da ist, das ist auf jeden Fall da, und dann sollte man sich nicht überzeugen lassen, von einer anderen Person genau in dieses Thema reinzugehen, sondern man braucht für diese Themen am Anfang einfach eine gewisse Offenheit, um ja, das auch zuzulassen. Und wichtig ist, dass man sich generell als Mensch nicht zu viel aufschwätzen darf und vor allem das auch im Bereich auf der seelischen Gesundheit nicht machen lassen sollte, und da eben einfach eine gewisse Offenheit wichtig ist. Und ja, in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung nicht immer diese Denke hat, oder in Bezug auf Gesundheit diese Denke hat, okay, ich muss die zur besten Version meiner selbst werden. Ich hoffe, da stimmst du mir zu, weil das kann man so harsch sagen, ist eigentlich kompletter Bullshit.
Genau.
Und, ja, da möchte ich einfach mehr wieder kultivieren, dass man auf, ja, stressbedingte Faktoren eben achtet in Bezug auf die physiologische Gesundheit und diese einfach versucht zu reduzieren und mehr wieder in dem Sinne zu sich findet, dass man einfach wieder mehr mit Leichtigkeit und Gelassenheit durch das Leben gehen darf und eine Gesundheit einfach fühlen darf, sein eigenes Wohlbefinden fühlen darf und vor allem dafür was tun muss und ja, eine gewisse Disziplin eben da mitbringt, ohne eben in eine, ja, in Anhaften an zu viel oder Anhaften an eine Perfektion zu gehen, weil das kreiert eben natürlich dann auch wieder Negatives. Und das ist mir wichtig, da in Bezug vor allem auf die seelische Komponente einzugehen. Und ja, kannst da das für Ganze nochmal für dich so zusammenfassen? Gerne.
Genau, also da gehe ich total mit dir. Ich schaue auch, also wenn das natürlich gewünscht ist, dann ziehe ich das Human Design mit in die Beratung ein. Aber wenn das nicht gewünscht ist, dann ist das auch für mich völlig in Ordnung. Also ich bin nicht der Meinung, oder ich stülpe das auch niemandem über und sage, man muss sich damit beschäftigen und das ist super wichtig. Nein, also ich bin da auch der Meinung, dass da jeder Mensch steht auf einer gewissen Ebene und da darf man ihn abholen und bestmöglich unterstützen. Und natürlich haben wir als Berater oder als Coaches unterschiedliche Tools an der Hand, die uns persönlich in den meisten Fällen ja auch weitergeholfen haben. Und da sind wir ja oft der Meinung, dass wir damit vielleicht auch den anderen Menschen weiterhelfen können. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch absolut in Ordnung. Und dieses ganze Spirituelle oder in das Fühlen kommen ist für mich auch ein unfassbarer Prozess. Also ich sehe es als Prozess. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich früher damit so viel Berührungspunkte hatte. Also wie gesagt, meine Ausbildung, alles war rein aus dem Verstand, alles aus der Logik heraus. Wissenschaft ist Logik pur. Ne? So, unser Gehirn mag keine Loops. Wir wollen immer Antworten auf die Fragen finden. Ja, warum ist das so? Ne? Und dann will unser Gehirn da eine Antwort drauf haben. Und hier allein den Aspekt mal zuzulassen, okay, ich kann auch mal raus aus dem Verstand, Der ist da, also das kann man machen, aber jede Person darf das für sich entscheiden, wann sie das machen will und wann für sich da der richtige Moment ist.
Sehr schön. Ja, das ist nochmal, fand ich auch nochmal wichtig, zusammen ja, zu fassen, letztendlich auch am Ende zu diesem Thema. Und ja, dann sind wir auch schon für heute, dass ich am Ende angelangt. Erstmal danke für deine Zeit, ne, dass du hier, ich glaube, aus Thailand hast du gesagt, bist du hier
Ach.
zugeschaltet. Das ist schön, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, eben auch über wichtige Themen zu sprechen, auch wenn man ein bisschen weiter entfernt voneinander ist. Und ja, zum Abschluss darfst du jetzt noch mal ein paar motivierende, keine Sorge, musst du jetzt nicht Angst machen, einfach ein paar Abschlussworte an die Zuhörer, einfach in Bezug auf ganzheitliche Gesundheit, in Bezug vielleicht auch auf die Darmgesundheit, was dir jetzt aus dem Kopf kommt oder aus dem Herzen kommt, in dem Fall gerne an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten.
Ja, also mir wäre es abschließend nochmal wichtig zu erwähnen, dass egal wie es um deine Gesundheit aktuell steht, egal wie alt du bist, es lohnt sich immer, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dein Körper ist so ein Wunderwerk. Also auch wenn auch du vielleicht mal eine chronische Erkrankung diagnostiziert bekommen hast, hast auch du heute noch, egal wie alt du bist, egal in welchem Stadium diese Krankheit ist, die Möglichkeit, auf mehr körperliches Wohlbefinden, seelisches Wohlbefinden. Deine Krankheit bringt ja so viel Leiden mit sich auf allen Ebenen. Und meiner Meinung nach steckt viel zu viel Leid in den Menschen drin, weil sie in gewisser Weise auch irgendwo so eine Hoffnungslosigkeit sehen. Also der Arzt hat gesagt, ich habe die Diagnose bekommen und stagnieren quasi auf dieser Ebene. Und hier möchte ich einfach nur jeden nochmal dazu motivieren, dass das nicht sein muss. Also man darf wirklich zu jedem Zeitpunkt anfangen, sich nochmal mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Und in den meisten Fällen, es ist zumindest immer eine Besserung der Symptome machbar, wenn nicht sogar eine komplette Heilung, wie in meinem Fall von der Krankheit.
Schön.
Das würde ich abschließend noch gerne noch mal mitgeben.
Das ist schön. Und an der Stelle auch danke eben auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Zuhören der heutigen Episode. Wir beide, Vanessa und ich, freuen uns natürlich auf deine persönliche Rückmeldung zu eben dieser Folge, zu den ja doch spannenden, aber auch ja kontroversen Themen der Gesundheit und auch generell zum Podcast. Ansonsten, ja, habt noch eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann.